Crisis? What Crisis? Achte Staffel. Herausforderungen spielend meistern. Folge 8. Selbstwert. Bindung oder Verbundenheit?
Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomart und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo, herzlich willkommen hier wieder bei Crisis What Crisis. Und Sven hat in der letzten Folge ja schon den Cliffhanger gebracht. Selbstwertsteigerung, Selbstwerterhöhung, was wir dazu brauchen, um, ja, wie sind wir gekommen? Sind wir jetzt dann angebunden? Sind wir verbunden miteinander? Was passiert hier überhaupt? Und was haben die sozialen Medien oder sind die dann überhaupt nicht mehr sozial überhaupt damit zu tun? Sven, ich übergebe doch mal das Wort an dich. Du hast uns ja da reingesteuert in diese Episode.
Ich habe euch da reingeschubst, genau. Ja, also für mich in meinem Kopf ist so auch hier ein, finde ich, sehr spannendes Thema aufgegangen. Immer dann, wenn über Bindung diskutiert wird und wenn man sich anschaut, worüber wird geredet, dann finden wir sowas wie Erhöhung der Arbeitszufriedenheit, Verbesserung der individuellen Passung der Beschäftigten an die Arbeit, dass es ganz wichtig ist, dass die Führungskräfte das unterstützen sollen, ne? Führungskompetenzen, das Leitungspotenzial, die das machen können, dass Gesundheitsförderung hochgehen muss, ne? Damit wir im Endeffekt die Mitarbeiter langfristig an ein Unternehmen binden. Wenn wir jetzt Bindung eben anders denken, dann wäre die Psychologie ja ganz schön, wo wir uns Modelle anschauen können, die tatsächlich, wie entsteht Gesundheit und wie entsteht oder was spielt Bindung dabei eine Rolle? Mal vornehmen können, dieses Selbstwertschutz oder die Selbstwertsteigerung oder Uwe, du hast gesagt, die Übersteigerung, ne, von uns selbst ist natürlich eigentlich eine vielleicht schon bei vielen schon am Ende eine Dysfunktion eines sehr zentralen Bereichs. Also sie müssen sich immer wieder schützen, und überhöhen dann ihre Außendarstellung, um einfach diesen Ball aufrechtzuerhalten. Und damit haben wir definitiv ein nicht funktionierendes Schema bei diesen Menschen, was langfristig zum Beispiel Nährboden liefert. Warum haben wir im Moment so viel Angst? Warum haben wir so viel Burnout? Warum haben wir so viel Stress? Warum haben wir so viel Depression? Warum haben wir so ein schlechtes soziales Beziehungsgefüge an vielen Stellen? Weil es wäre sehr gut erklärbar mit diesen Theorien. Ja, und diese Grundbedürfnisse, da gibt's halt noch ein paar mehr. Also nicht nur den Selbstwertschutz, sondern wenn man jetzt, je nachdem, welches Modell man nimmt, ich nehme jetzt eins von Grabe, dann wäre da eben Sicherheit in der Nähe zu anderen oder die Nähe zu anderen tatsächlich das Grundbedürfnis nach Bindung. Ja, und dann meine ich das jetzt mal nicht auf Mama, Papa, Kinder, sondern ich übertrage das mal auf ein Unternehmen. Ich möchte immer Kontrolle behalten als Mensch. Und ich will auch mich selbst wirksam erleben. Das ist ein zweites Grundbedürfnis, was man da reindenken kann. Und dann hätten wir noch das dritte dazu. Ich will auch Spaß dabei haben. Und ich will Unspaß, also Unlust, Vermeidung heißt das so in unserem Jargon, oder Lustgewinn, auch noch mit bedient haben. Und dann hätte ich die Grundbedürfnisse von Menschen aufgemacht. Und das ist was, wenn man jetzt mal Mitarbeiterbindung denkt, dann gibt es einen komplett neuen Blick, nämlich ich mache ein psychosoziales Modell auf, ein biopsychosoziales Modell auf, um Bedürfnisse zu erfüllen.
Also Zugehörigkeit auch so ein Part, mit der da eine Rolle spielt. Also ich denke mir das jetzt immer aus dem Thema, ja, ist es eine Mitarbeiterbindung, also binde ich die mit irgendwelchen Goodies, mit irgendwelchen Teilen und glaube, dass ich damit einen Rahmen für Mitarbeiterbindung schaffe? Oder schaffe ich es über die Führung, eine Verbundenheit miteinander, es ein gesellschaftliches Miteinander, da wären wir beim Thema Kollaboration aus der letzten Folge, wo wir freiwillig ja uns in dieses Thema mit reinbegeben. Ne?
Und wenn Ihr hattet ja die sozialen Medien dazu. Wenn man jetzt mal überlegt, in der Psychologie würden wir mal sagen, naja, wir gehen ja immer auf frühe Erfahrungen zurück. Na klar, die haben schon ganz viel Einfluss auf diese mentalen Schema und sagen dann besser vorher, wie wir in späteren Lebenssituationen, vor allen Dingen bei Stress und Konflikt reagieren. Das ist ja das, was wir im Arbeitskontext. Und diese Zwischenphase dazwischen, die lernen wir jetzt gerade nochmal zusätzlich, dann zum Beispiel im Bereich der von LinkedIn, nenne ich jetzt einfach mal, aber es könnte was komplett anderes sein. Ich nenne LinkedIn, weil es irgendwie so mehr Arbeitskontext ist. Da lernen wir halt kein Gefühl von Sicherheit und Nähe. Als Beispiel. Definitiv nicht.
Ganz, 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 ganz wichtig. Diese ungesunde Überhöhung. Ich will einfach da mal damit zurückkommen. Und diese vermeintlich neuen und anderen Werte und das Bestreben von Menschen, zu einer Gruppe von Menschen zu gehören, ohne zu dieser Gruppe eigentlich zu gehören. Ne? Sie ein Scheinbild aufzubauen. Wir sprechen davon, dass junge Menschen immer weniger bindungsfähig werden. Ja? Es gibt da ganze dicke Bücher davon, was ich übrigens bezweifle. Sondern ich glaube, die Ursache liegt da, dass wir, also liegt in den Werten und auch in dem, was durch die Gesellschaft als wertvoll offiziell angesehen wird. Du hast so und so viele Follower oder ja, und diese Anzahl der Likes auf irgendeinem, das ist eine Form von Anerkennung. Oder stimmt ja eigentlich gar nicht. Ist ja ein künstliches System, das gar nicht Leistung oder bestimmte Ergebnisse befördert. Ne? Ich will den Einsatz noch zu Ende machen, Sven. Aber ne, du hast vorhin gefragt, müssen wir denen denn jetzt noch Goodies oder Gimmicks immer weitergeben? Und wir glauben, auf den großen Messen sehen wir das immer. Sven und ich haben das in der letzten Zeit, ich jedenfalls, sehr negativ erlebt. Auf den Messen sind ungeheuer viele Angebote. Da reden wir über Führung, über Personal und über Gesundheit. Aber was ist an den Ständen zu sehen? Noch ein buntes Kissen oder noch ein schöner Stuhl oder irgendetwas, was der noch haben muss, was er aber eigentlich gar nicht braucht, weil es für seine innere Zufriedenheit, seine Selbstverwirklichung überhaupt keine Rolle spielt. Es wird nur ein Scheinbild nach draußen erzeugt. Wenn ich das auch alles noch habe, dann habe ich es geschafft. Und das ist falsch.
Ja, ich würde nochmal, also was natürlich gefährlich ist, ist zu sagen, dass man in der digitalen Welt diese Sachen nicht erzeugen kann. Also das glaube ich, da wissen wir vielleicht noch zu wenig im Moment auch, als dass man das sagen kann, ob das nicht da auch funktionieren könnte. Ich habe das ja so selber mal auch gesagt, ich würde auch sagen nein, aber korrekterweise müssten wir sagen, wir wissen es noch nicht. Das, was du gerade beschreibst, würde aber ein Grundbedürfnis bedienen, nämlich Lustgewinn. Aber was wir auch wissen ist, dass diese Grundbedürfnisse, so wie in ganz vielen Modellen, die müssen ausgewogen in der Luft bedient werden und die dürfen nicht ein zur Decke gehen lassen und die anderen liegen am Boden, sondern ich brauche die alle. Und daraus wird für mich immer die Krux. Entweder ich müsste jetzt analysieren für jeden Einzelnen, wo steckt der gerade. Oder ich müsste zumindest mal sorgen, bisschen Gießkannenprinzip, lass uns mal an allen arbeiten. Lass uns mal an den Grundbedürfnissen einfach per se wie Gießkanne arbeiten. Im Sinne von soziales Miteinander wäre dann Sicherheit und Nähe in unserem Unternehmen. Kontrolle und Selbstwirksamkeit heißt, kann jeder das, was er tut, hat er da die ausreichenden Qualifikationen? Erlebt er sich als produktiv? Erlebt er sich, dass das zu was geholfen hat oder dass das gut war? Ist er nicht überfordert? Gehört er übrigens auch rein? Und das Letzte ist dann, kriegt er ausreichend Wertschätzung, Anerkennung? Das ist nämlich Selbstwertschutz und Steigerung. Fertig. Und dann ist das Ding noch rund. Und dann mache ich aber nicht nur Lustgewinn. Also ich sorge nicht nur für Lustgewinn, sondern ich sorge für die anderen drei auch.
Aber wenn es dann ehrlich ist und wenn diese Kriterien, die dann da in der derzeitigen öffentlichen Wahrnehmung wirklich die grundlegenden Werte sein soll, dann wage ich das zu bezweifeln. Ja, und einfach zu sagen, dann passiert dort sehr häufig etwas. Ich renne einem Wert hinterher, der aber gar keinen Wert hat, der vielleicht kurzfristig einen Lustgewinn erzeugt, aber nicht und der auch basiert auf einer völlig falschen Vorstellung von Anstrengung oder von Ergebnis, ja, dann wird dort etwas hochgewotet, was für die Vielzahl oder für die meisten Menschen keinen Sinn hat, aber die Gesellschaft macht uns glauben, dass das für uns ein Wertmaßstab ist.
Aber ich glaube, dahinter steckt eine Krux und die ist, finde ich immer wieder, dass wir unterschätzen, was unser Körper unser Körper und Geist automatisch. Und das heißt, nur weil ich kognitiv erfasse, dass das nicht wert ist, worüber wir uns da drehen, heißt es ja noch lange nicht, dass mein Unterbewusstsein das nicht mit Wert versieht. Und das ist, glaube ich, das, was man eben dann in dieser, wie du so schön gesagt hast, in dieser überholten Außendarstellung eines Hi, hier bin ich, dann sieht, das ist ja schon was innerlich bei den Menschen auch eine positive Anpassung, ne, im Sinne von Belohnungszentren
aber
halt auslöst.
Ich suche einen Lustgewinn, ohne mit meinen, das ist eine These einfach nur, aber es ist so das, was mich immer bewegt. Ich suche einen kurzfristigen Lustgewinn, ohne eben wertschöpfend zu sein. Also es schöpft einen Wert, sondern es sind andere Werte, die mich nicht voranbringen und die anderen auch nicht voranbringen. Und die dann, wir haben das ja schon oft gesagt, in diesen Todsünden, Gier, Missgunst, Neid, Respektlosigkeit münden. Ja, und wir brauchen aber die anderen, Mäßigung, Tapferkeit und Mut.
Ja, aber wie Schokolade ist. Funktioniert trotzdem.
Ja, schönes Bild. Weil es macht natürlich im Kopf, ne, durch die Inhaltsstoffe ein schönes Gefühl. Es ist fristig, weil es auf der Lüfte landet, ne? Aber das kaschiere ich wieder mit irgendetwas anderem.
Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. In der 5. Staffel dieses Podcasts folgten wir bereits den 3 Gliederungsblöcken dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Event-Charakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch.
Aber ist das nicht dieses Thema mit Selbstwert im Außen? Also das heißt, ich bin mir nur was wert, weil ich genau diese äußeren Bestätigungen bekomme, weil die da sind. Und das ist immer wieder das, was Uwe ja letztens auch gesagt hatte. Und kaum geht die Kamera aus oder ist dieses und jenes, ist die Luft raus. Und man sitzt in seinem Elend dann vor sich da. Das ist ja dann sowas Ähnliches. Also ich brauche viel Energie, um dieses Außen an Selbstwert mir zu schaffen und zu gestalten, weil es aber aus dem Inneren nicht selbstständig sich nachentwickelt, nicht wächst, weil es da keine Substanz findet. Ne?
Ich brauche immer mehr Schokolade.
Ich brauche immer mehr, genau. Ich brauche immer mehr von dieser Außenbestätigung. Ich brauche immer mehr von diesem, das da ist. Und dann bin ich ja, kommen wir wieder auf unsere ursprünglichen Begriffe, mit den anderen ja gar nicht verbunden, sondern ich bin gebunden, weil ich ja in einer Abhängigkeit stehe und damit in einem anderen ja auch Energie. Und damit kann ich auch schon nicht mehr spielen. Also wenn ich so über dieses Thema, ich kann die Sachen nicht mehr leicht nehmen, ich kann die Sachen nicht mehr locker angehen, sondern ich bin immer in einer Art ja Druck, Zwang, etwas bewerkstelligen zu müssen, etwas darzustellen, das ja nicht da ist. Also wie kriege ich denn jetzt meinen Selbstwert selber wieder hoch, dass ich in mir erstmal glücklich bin, das dann ausstrahle und damit dann auch die Leute eher anziehe oder in meinen Kreis wieder reinhole, die mir gut tun und gesund sind dafür. Das heißt auch im Unternehmen, also im Kollegenkreis oder sonst was.
Wenn ich aber so einen scheinbaren Idealen hinterherwetze,
ja.
immer nur hinterherwetze. Wir sagen immer, Benchmarking ist eigentlich Murks, weil wenn ich da bin, wo der andere die Kerbe eingehauen hat, sind die anderen schon viel weiter. Aber heute ist es so, ja, ich renne einer Sache nach, ich habe gesagt, die nicht wertschöpfend ist, die einfach nur die im Kopf stattfindet bei den Menschen. Und ich schränke ein, meine eigene Kreativität und das Ziel, meine Potenziale überhaupt selber weiterzuentwickeln oder vielleicht meine Potenziale als das Nonplusultra, dem man hinterher rennen muss, benchmarken, ich bin schon vorne, oder der Feuerwehrmann sagt, vor die Lage kommen, wo bist du? Ich bin schon da, wo du jetzt demnächst, Fuchs und Hase, hinkommen willst, da war ich schon längst. Ja. Das schränkt das aber bei ganz vielen Menschen ein, weil sie ihre Energie verbrauchen, um so einem scheinbaren Idol hinterherzulaufen. Und das, glaube ich, das fehlt.
Da sind wir auch bei den Vorsätzen wieder, dass wir oftmals Vorsätze uns vornehmen, die gar nichts mit uns zu tun hat, sondern nur, weil wir glauben, dass wir irgendeinem Ideal oder sonst was entsprechen sollten.
Ja. Und das ist das, wo wir, wenn wir zurückkommen, einfach auch mal zu unserer Idee, in Netzwerken zu arbeiten oder in Zusammenarbeit, Collaboration war das Thema letztes Mal, in Zusammenarbeit eine Gruppe zu finden, in der ich mich wirklich, wirklich öffnen kann, in der ich wirklich auch das Recht habe, mal eine Fehlleistung abzuliefern, in der ich auch mal, also wo auch Scheitern mal eine Option ist, aber ich bewege etwas Eigenes, Kreatives, Neues. Ich arbeite wertschöpfend. Survive 25 nur mit neuen Ideen, nicht mit alten Kaffee.
Und wir kommen ja wieder an den Punkt auch, was Sven ja auch gebracht hat mit dem Thema Lernen. Also lerne ich jetzt, ja, ich weiß, wie Kommunikation geht oder kann ich Kommunikation? Ja, ich weiß, wie Kontaktaufbau ist, wie Vertrauensaufbau ist oder ich kann es wirklich leben, sodass auch der Effekt entsteht. Also ich kann es nicht nur runterbeten, wie es theoretisch sein sollte, sondern ich kann es wirklich umsetzen. Und dadurch, dass ich es lebe, und dann kommt ein Entwicklungsprozess. Und dieser Entwicklungsprozess geht für mich ja auch, wenn ich merke, dass ich in eine Selbstwirksamkeit komme, ist das wieder für meinen Selbstwert gut. So, und damit kriege ich wieder mehr Vertrauen in das Ganze. Also auf einmal wird es ein positiv sich bestärkendes System, kann, wenn es falsch eingestellt ist, aber eben genauso auch diese Negativspirale reingehen. Ne?
Aber
definitiv.
Und damit sind wir ob das Führungskräfte betrifft, ob das Mitarbeitende betrifft, es ist jeder, also als Person für sich, empfänglich oder gefährdet davon.
Ja. Aber es sensibilisiert vielleicht gerade dieses Lernen zu einer neuen Offenheit, sich zu öffnen und zu sagen, ich will nicht einfach nur das nachquaken, was andere schon gesagt haben, was möglicherweise sehr richtig ist, was sehr häufig wissenschaftlich belegt ist. Ich möchte trotzdem mir eine eigene Meinung darüber bilden, wie ich mit dieser Geschichte umgehe. Und im Austausch mit anderen kann ich möglicherweise, wenn die anderen genauso offen sind wie ich, das, was ich vorher gesagt habe, eine neue Idee entwickeln, ohne dass ich die alte verdamme. Wir hatten vor einigen Tagen das Thema, ja, wir bewerten heute das Handeln von Menschen, so häufig von Politikern, vor 16 oder 20 Jahren mit dem Wissen von heute. Und dann verdammen wir die Handlungen oder die Entscheidungen, die die getroffen haben. Ja, und das ist ein unhaltbarer Zustand. Und es gibt eine ganze Branche, die damit ihre Daseinsberechtigung erbringt, indem sie permanent Handlungen von Menschen aus der Vergangenheit, die nach bestem Wissen und Gewissen zu dem Zeitpunkt so gehandelt haben, fehlbar waren, und verurteilen sie jetzt dafür, dass sie damals so entschieden haben, in Ermangelung von Alternativen oder neuem Wissen, heutigen Wissen.
Was ja sehr schön und anschaulich auch dargestellt wird in diesem Film über Scully, also diese Notwanderung auf dem Wasserung auf dem Hudson River, ja. Wo ja in diesem Nachuntersuchungsprozess erstmal dieses ganze Thema, ihm diese ganzen Fehler, weil er dieses und jenes nicht, und dann seine Anwälte, die Jury auch oder beziehungsweise das Gremium dazu gebracht haben, doch jetzt mal die Simulation so zu fahren, wie er die gehabt hatte. Das heißt, immer nur die Informationen reinzugeben, die in dem Moment verfügbar waren. Und damit hat es in keiner Simulation irgendeiner geschafft, dieses Flugzeug überhaupt sicher irgendwo landen zu können, was ihn dann rehabilitiert hatte im Endeffekt. Ne?
Wir stellen sehr häufig die falsche Grundannahme.
Ja.
Wir haben eine falsche Einstiegsthese. Und wenn ich ja, so hat Einstein ja E gleich einmal C Quadrat gefunden, hat die richtige Frage gestellt. Hätte er sie nicht gestellt, wäre er heute gar nicht in unserem Gehirn, wäre nicht in Existenz. Und indem wir die falschen Fragen stellen oder die falschen Grundannahmen haben, die Hypothesen, die wir vorher stellen, wenn sie falsch waren, kann ich völlig in eine falsche Richtung rennen. Das heißt, ich muss erst anfangen, das machen wir in unserer Beratungspraxis sehr häufig, dass wir erstmal versuchen, die richtige Frage zu stellen. Und, es ist ganz einfach, viele Fragen zu stellen. Du musst nur dann rausfinden, welches ist denn jetzt die Frage, die wir raussuchen müssen, damit wir auf der Suche nach Antworten uns auch wirklich entwickeln. Das ist das Schwierigste dabei.
Und du hast gerade Einstein gebracht, da möchte ich jetzt gerade noch einkommen. Und ich, das finde ich so ein tolles Beispiel, weil A, er hat erstmal vieles in Frage gestellt von dem, was damals allgemeine Meinung war, hat ein neues Modell entwickelt.
Ja.
Ist aber selber auch an einem Punkt, also drum dieses Thema, ich habe gelernt, ich weiß jetzt, wie es geht, funktioniert eben auch nicht auf Dauer, sondern letztendlich ist Einstein ja an dem Punkt dann stehen geblieben, dass er gesagt hat, okay, das Universum hat Grenzen, das ist begrenzt. Und erst andere, die das, die neuen Modelle, die das Ganze weiterentwickelt haben, haben heute, oder Wissensstand heute, zeigt ihm, dass sich das Universum permanent ausbreitet, also dass es eben nicht einen statischen Zustand erreicht hat in dem Teil. Also auch Koryphäen, und ich glaube sogar Edison war das ja, der den Kühlschrank als Spinnerei abgetan hat. Ja. Also Leute kommen irgendwann an ihre Grenzen, und das sollten wir auch im Führungsalltag in diesen Teilen, glaube ich, für uns bewusst sein. Nur weil wir lange Zeit etwas erfolgreich gemacht haben, Sven hat es ja gesagt, okay, es geht nicht darum, die Erfahrungswerte permanent zu wiederholen, sondern mich dran zu setzen und diesen neuen Anforderungen dann auch wieder entsprechende Wirkmuster entgegenzusetzen. Sind wir wieder beim Thema Selbstwertsteiger.
Aber wie komme ich an so eine Grenze? Ne, wenn ich jetzt an diese Grenze komme, dann sind wir wieder bei dem aus der letzten Folge auch, wo ich immer noch hänge, Collaboration. Dann muss mir das Team weiterhelfen. Also ich habe so einen ganz lapidaren Spruch, den ich immer wieder, habe ich wahrscheinlich auch hier schon gebetsmühlenartig wiederhole, ne? Wenn du schnell sein willst, geh allein. Ja? Aber wenn du weit kommen willst, geh im Team, sagen die Afrikaner in einem Sprichwort. Und deshalb, wenn ich dann an diese Grenze meiner kognitiven Leistungsfähigkeit komme, dann muss ein anderer kommen, der nicht Einstein dann auf dem großen, 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 nicht erreichbaren Sockel sieht, sondern einfach sagt, weil Einstein das vielleicht auch so wollte, weil wissenschaftliche Entwicklung ist ergebnisoffen, ne, er hinterfragt das, stellt das in Frage und entwickelt es dann weiter. Und nur so ist Fortschritt überhaupt möglich. Und das unter einem ungeheuren Zeitdruck heutzutage. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, dass wir sagen, wir können jetzt über Jahrzehnte erstmal darüber diskutieren, ist die Erde eine Scheibe oder eine Kugel? Ne, und bringen dann darüber, über diese Frage auch noch ganz viele Menschen um, weil die einen das anders oder die Meinung der anderen nicht akzeptieren. Das geht ja heute nicht mehr. So viel Zeit haben wir ja gar nicht.
Ja, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, möchte ich jetzt Sven das Schlusswort geben dazu, weil er ja auch diese Folge im Endeffekt initiiert hat über dieses Thema.
Ja, genau, das habe ich. Und ich habe gerade immer schon überlegt, hey, wie machen wir das Ding jetzt rund? Ne? Also was mir auffällt ist, man kann ganz oft diese Querverbindungen ziehen und die sind nicht immer, also die sind immer logisch, aber die sind nicht immer klar, dass ich jetzt dahin wieder zurückgehe, zum Beispiel zu anderen Themen im Podcast. Ne? Aber ich glaube, ganz häufig ist so, das tut uns das gut, wenn wir mal dann aus einem anderen Bereich ein Modell übersetzen, ne? So wie wir das heute ja auch wieder hatten, in Richtung unserer letzten vier Bereiche, Kollaboration anzuschauen, Lernen anzuschauen und so. Ich mache darum heute als Schlusswort was rein, was nochmal ein neues Modell mit dran hat. Ihr werdet es sofort erkennen, hoffe ich für euch jetzt. Ich frage euch nicht danach. Theoretisch ja wichtig, dass es Bedeutsamkeit hat. Wichtig, dass ich verstanden habe, also dass es verstehbar für mich ist. Und dann der Mittelteil, dass es handhabbar ist. da wären wir ja bei Uwes Geschichte eben, ne, zu sagen, kann ich alleine, brauche ich andere, ne, meine Ressourcen hoch, Handhabbarkeit hoch. Diese drei Begrifflichkeiten sind eigentlich sowas von logisch, aber es sind ja das eins der wesentlichsten Modelle wieder, damit wir auf lange Sicht das Ganze überleben, also survive schaffen. Das ist nämlich das Kohärenzgefühl. Und das ist zum Beispiel ein Modell, wo man jetzt wieder hingehen könnte und nochmal schauen könnte, was lernen wir eigentlich daraus? Wo hakt es in diesen drei Bereichen gerade, wenn wir über Survive 25 reden?
Das ist doch wunderbar, von die Anregung, sich schon mal nach dieser Folge Gedanken zu machen dazu hier draußen. Und ich glaube auch als Inka-Coaches macht ihr ja auch das Ganze bei den Unternehmen entsprechend in diesen Teilen. Also von daher bleibt uns gewogen, bleibt dran, bis wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.